NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Die Bundeswehr trauert um 3 in Afghanistan gefallene Soldaten. Der Bundestag will den Einsatz von AWACS-Aufklärungsflugzeugen in Afghanistan beschließen. Die USA haben eine Großoffensive in Afghanistan gestartet. Dieser Themenkomplex steht am Beginn der kommenden halben Stunde. Dazu auch unser Kommentar. Weitere Themen sind: Nordkorea schießt erneut Raketen ab. Die FDP muss 4,3 Millionen Euro Strafe wegen des Parteispendenskandals vor mehr als 6 Jahren zahlen. Im Atomreaktor Krümmel sind nach den Ursachen der jüngsten Pannen gesucht und in Berlin wird erneut über Sinn oder Unsinn der Atomkraft diskutiert. Wir werden nicht weglaufen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute im Bundestag mit Blick auf den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Ein eindeutiges Bekenntnis der Regierungschefin zu einem Einsatz, dessen Sinn immer dann besonders heftig diskutiert wird, wenn deutsche Opfer zu beklagen sind. Am 23. Juni sind zuletzt 3 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gefallen. Heute verabschiedete sich die Bundeswehr von ihnen mit einer Trauerfeier und auch dort war der Sinn des Afghanistan-Einsatzes Thema. Ruth Breher berichtet.
Vor der Kirche war ein Kondolenzbuch ausgelegt. Kränze säumten den Weg zum Eingang. Im Altarraum die Särge der 3 Getöteten, geschmückt mit der deutschen Fahne, Gefechtshelm und Ordenskissen, jeweils 6 Soldaten als Ehrenspalier zur Seite. Dahinter großformatige Porträts der 21 und 23 Jahre alten Soldaten, die aus Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt stammten. Ihre Familien und Freunde wurden als letzte von Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung in die Kirche geleitet. In seiner Trauerrede sprach ihnen der CDU-Politiker Mitgefühl aus und würdigte die Toten als gute Soldaten, die starben, als sie das Leben anderer schützen sollten.
Sie wurden mitten aus dem Leben gerissen, in der Folge eines hinterhältigen und verbrecherischen Anschlages.
Ihr gewaltsamer Tod stelle die Frage nach dem Sinn des Afghanistan-Einsatzes, so der Verteidigungsminister. Die Verantwortung dafür liege bei der Politik.
Meine Antwort ist klar und eindeutig. Wir sind in Afghanistan, weil wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dort zu schützen haben. In Afghanistan dienen wir dem Frieden der Welt, indem wir das Übel des Terrorismus an seiner Quelle bekämpfen.
Diskussionen über einen Rückzug aus Afghanistan lehnte Jung ab. Das liege nur im Interesse der Taliban, die mit solchen Anschlägen die öffentliche Meinung in Deutschland beeinflussen wollten.
Diejenigen, die jetzt an Rückzug denken oder die sogar fordern, würden Afghanistan wieder in die Hände der Taliban geben. Genau das ist es, was sie erreichen wollen. Und das dürfen wir auch im Interesse unserer Sicherheit nicht zulassen.
Man sei es auch den toten Soldaten schuldig, nicht dem Engagement am Hindukusch nachzulassen, so Jung. Die jungen Männer waren am vergangenen Dienstag bei einem Feuergefecht in der Nähe von Kunduz ums Leben gekommen. Ihr Transportpanzer stürzte bei einem Ausweichmanöver in einen Wassergraben und kippte um. 2 der Toten waren in Bad Salzungen stationiert, ein 3. in 2 Brücken. Am Ende der Trauerzeremonie trugen Soldaten die Särge ihrer Kameraden auf ihren Schultern aus der Kirche. Danach folgten sichtlich bewegt die Familien. Zu den Gästen der Feier zählten neben Abordnungen der Bundeswehr und dem Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhahn auch zahlreiche Politiker, unter ihnen Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus, sowie Regierungsvertreter weiterer Länder, in denen die getöteten Soldaten lebten oder stationiert waren.
Es hat lange gedauert, bis Deutschland bereit war, sich einzugestehen, dass die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan nicht nur einen humanitären Auftrag haben, sondern dass sie dort auch Kämpfe zu bestehen haben. Ausdrücklich ohne Kampfauftrag sollen allerdings bis zu 300 Bundeswehrsoldaten an Bord von AWACS-Aufklärungsmaschinen nach Afghanistan geschickt werden, deren Mandat der Bundestag heute beschließen will. Anja Günther aus Berlin.
Union und SPD sind sich einig. Der AWACS-Einsatz in Afghanistan ist sinnvoll und notwendig. Weil das FDP und Grüne mehrheitlich genauso sehen, dürfte es nicht lange dauern, bis die ersten Aufklärungsmaschinen in die Luft steigen. Ihr Auftrag lautet Überwachung und Koordinierung des afghanischen Luftraums. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung, CDU.
Die Maschinen werden den gesamten Flugverkehr über Afghanistan koordinieren. Nur eins muss man wissen, sie haben keine Feuerleitfunktion, sie haben keine Bodenfunktion, sodass sie also nicht konkret für irgendwelche Waffeneinsätze dort benutzt werden.
Die Airbags können auch Militärmaschinen in deren Einsatzgebiete begleiten. Genau das kritisieren die Airbag-Skeptiker. Linksfraktionschef Gregor Gysi lehnt diesen wie den gesamten Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ab.
Die Illusion besteht darin, dass man Terrorismus mittels Krieg bekämpfen kann. Kann man nicht. Mit Krieg trifft man immer auch Unschuldige, Unbeteiligte, da entsteht Hass und der wird zu neuem Terrorismus genutzt. Deshalb bin ich der Meinung, der ganze Weg ist falsch. Die Bundeswehr muss raus aus Afghanistan.
Die Diskussion ist nicht neu, sie erhält aber immer neue Nahrung. Die Bundeswehr wird in Afghanistan immer öfter angegriffen und immer öfter auch in Gefechte verwickelt. Doch Jung betonte heute erneut, die Bundeswehr befinde sich in Afghanistan nicht im Krieg. Bleibt für viele allerdings die Frage, welche Kriterien konkret erfüllt sein müssten, um aus Afghanistan stufenweise abzuziehen. Den Terror zumindest zurückzudrängen, das werde noch 2 bis 3 Jahre dauern, meint SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold.
Und gleichzeitig muss es uns gelingen, Polizei und die afghanische Armee und eine ordentlich funktionierende Justiz so aufzubauen, dass die mit dem verbleibenden Terrorismus selbst umgehen können. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, können deutsche Soldaten nach Hause gehen. Und sollten aus meiner Sicht auch keinen Tag länger bleiben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in ihrer Regierungserklärung im Bundestag von weiterhin gefährlichen und schwierigen Herausforderungen.
Aber ich sage auch, Ziel und Strategie des Einsatzes der NATO und unseres zivilen Engagements sind ohne vernünftige Alternative.
Für ein Stück mehr Sicherheit in Afghanistan sollen nun, sagt der Bundestag ja, die Airbags sorgen. Bis zu 300 deutsche Soldaten stehen für den Einsatz zur Verfügung. Das Mandat ist zunächst bis Mitte Dezember dieses Jahres befristet.
Während in Deutschland über das Thema Kämpfen oder Nichtkämpfen in Afghanistan diskutiert wird, haben die USA in der südafghanischen Provinz Helmand eine Großoffensive gegen die radikal-islamischen Taliban gestartet. Mit der Operation wollen sie eine Hochburg der Taliban unter ihre Kontrolle bekommen. Einzelheiten von Sabina Mattei.
Die Großoffensive in Helmand ist noch nicht abgeschlossen. Über den Verlauf von Operation Khanjar war zunächst nicht zu erfahren. 4000 amerikanische Marineinfanteristen und 650 afghanische Soldaten sollen den Aufständischen die Kontrolle über die südafghanische Provinz abnehmen und stabile Bedingungen für die Präsidentschaftswahlen im August herstellen. Die Marines wurden hinter feindlichen Linien abgesetzt, ein paar an Orten, an denen noch nie einer gewesen ist, sagte ein US-Offizier der BBC. Anders als bei vorangegangenen Operationen sollen die Soldaten nach der Vertreibung der Taliban Stützpunkte auch in solchen Teilen Helmands errichten, in denen weder ausländische noch afghanische Truppen bisher präsent waren. So soll das Wiedereinsickern der Kämpfer verhindert, sollen die Gebiete dauerhaft für nachhaltigen Aufbau gesichert werden. Eine Strategie, die unter dem englischen Motto Clear, Hold, Build schon lange gilt, bisher jedoch selten umzusetzen war. Der britische General Jim Dutton, stellvertretender Kommandeur der internationalen Schutztruppe ISAF, beschrieb die Lage in Helmand unlängst so.
There were lots of pretty stable pockets. What we have not managed to do is to join them up, to widen and.
Es gibt eine Reihe recht stabiler Gebiete. Uns ist es jedoch nicht gelungen, diese Gebiete auszudehnen, also die Sicherheit so zu verankern, dass wir oder viel wichtiger die Einheimischen Bewegungsfreiheit haben. Dazu mangelt es der internationalen Schutztruppe schlicht an Soldaten. Auch die afghanische Armee ist noch nicht stark genug. Großbritannien, das die ISAF im Süden Afghanistans führt, setzte deshalb meist auf Lufteinsätze zur Aufstandsbekämpfung. Den Taliban kam man damit nicht bei, stattdessen wuchs die Gefahr für Zivilisten, was wiederum zu Spannungen mit der Bevölkerung der Provinz führte und deren Sympathien für die Taliban stärkte. Der groß angelegte Einsatz von Bodentruppen soll den Aufstand nun wirksam bekämpfen, gleichzeitig die Gefährdung von Unbeteiligten senken. Ein Ziel, das der neue ISAF-Kommandeur McChrystal sich auf die Fahnen geschrieben hat und das die Aufstockung der amerikanischen Truppen am Hindukusch ermöglicht. Im Osten Afghanistans nahmen die Taliban unterdessen offenbar einen amerikanischen Soldaten gefangen. Das teilten die US-Streitkräfte mit. Der Mann wird seit Dienstag vermisst.
Zum Einsatz in Afghanistan nun auch unser Kommentar von Christoph Heinzle.
Der internationale Einsatz in Afghanistan ist mehr denn je von militärischer Präsenz und Armeeoffensiven geprägt. Auch nahezu 8 Jahre nach Sturz des Taliban-Regimes kann von einer Niederlage der Extremisten keine Rede sein. Wiederaufbau ohne massive Militäroperationen scheint weniger denn je möglich. Denn der Druck ist groß auf die afghanische Regierung und auf die Streitmacht unter Führung der USA. Im August finden Präsidentschaftswahlen statt in Afghanistan. Sie dürfen nicht zur Farce werden, will man nicht einen totalen Glaubwürdigkeitsverlust der weiterhin wackeligen Demokratie am Hindukusch riskieren. So soll die Offensive in der südlichen Unruheprovinz Helmand ein Zeichen setzen für die Entschlossenheit der Amerikaner, Sicherheit nun mehr denn je zu erzwingen. Nie war die Zahl ausländischer Soldaten in Afghanistan seit 2001 höher. Nie war die Gefahr auch für deutsche Soldaten größer. Der Zwischenfall, bei dem im Juni 3 Bundeswehrsoldaten bei Kunduz ums Leben kamen, ist dafür ein weiterer Beleg. In dieser Region hatte vor mehr als 5 Jahren der Einsatz der Bundeswehr außerhalb Kabuls begonnen, dezent und betont unkämpferisch. Inzwischen müssen sich die deutschen Soldaten dort verteidigen und gehen gegen Aufständische aktiv vor. Das deutsche Konzept eines zurückhaltenden militärischen Engagements und eines weitgehend zivil geprägten Wiederaufbaus kann unter diesen Vorzeichen derzeit nicht aufgehen. So engagiert sich Deutschland immer stärker militärisch in Afghanistan. Nicht anders sollte man die Entsendung der Airbags-Besatzungen sehen. Natürlich braucht auch der zivile Luftverkehr Ordnung und Führung. Doch vor allem erfüllen die Aufklärungsflugzeuge eine wichtige Rolle in der Planung und Durchführung militärischer Operationen. Auch wenn die Bundesregierung das gerne defensiver darstellt, hier wäre es höchste Zeit für klarere und offenere Worte. Inzwischen spricht Bundesverteidigungsminister Jung von Kampfeinsatz und gefallenen deutschen Soldaten. Von Krieg zu sprechen wäre ehrlich, entspräche der Lage in Afghanistan und könnte auch die Glaubwürdigkeit der deutschen Afghanistan-Politik erhöhen. Nur mit militärischen Vorstößen ist es derzeit möglich, Raum für Stabilisierung und Wiederaufbau zu gewinnen. Das sollte man offen so sagen. Der Weg danach bleibt allerdings steinig, denn rasch müssen Wiederaufbauprojekte folgen, rasch müssen afghanische Sicherheitskräfte und Institutionen eingebunden werden. Das hat bislang oft nicht funktioniert. Dass afghanische Eigenverantwortung möglich ist, zeigt das Beispiel Kabul. Hier haben die Einheimischen die internationale Schutztruppe bei der Sicherung weitgehend abgelöst. Hier gibt es sichtbare Erfolge beim Wiederaufbau. Doch der Aufwand dafür war groß, der Weg dorthin lang. Und in Kabul war das einfacher als in entlegenen Regionen. Umso deutlicher wird, dass der Zeitpunkt für einen Abzug ausländischer und damit auch deutscher Soldaten aus Afghanistan offen bleibt. Verteidigungsminister Jung spricht von weiteren 5 bis 10 Jahren. Doch wer will das seriös prognostizieren, da noch nicht einmal die Entwicklung der kommenden Monate absehbar ist?
Der Kommentar von Christoph Heinzle. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.42 Uhr. Mit seinem zweiten Atomtest nach 2006 hatte Nordkorea im Mai die internationale Staatengemeinschaft provoziert, ebenso wie mit mehreren Raketentests. Nach einer einhelligen Verurteilung Nordkoreas durch den UN-Sicherheitsrat schien sich das Regime in Pyongyang auf verbale Attacken zu beschränken, bis heute. Peter Kuyat berichtet.
Heute Abend Ortszeit feuerte das kommunistische Land nach Angaben eines Sprechers des südkoreanischen Verteidigungsministeriums 4 Kurzstreckenraketen ab. Nach unbestätigten Aussagen soll es sich dabei um Bodenschiffsraketen gehandelt haben, die ca. 100 Kilometer östlich der nordkoreanischen Hafenstadt Wonsan ins Meer fielen. Mit den Tests hat Nordkorea klar gegen die am 12. Juni verabschiedete UN-Resolution 1874 verstoßen. Nach dem Test eines zweiten atomaren Sprengsatzes am 25. Mai hatte der UN-Sicherheitsrat Nordkorea einhellig verurteilt und ein Ende des Nuklear- wie Raketenprogramms gefordert. Nordkorea hielt sich daraufhin mit weiteren Provokationen zurück. Allerdings hatte die nordkoreanische Armee die Ostküste vom 25. Juni bis 10. Juli zum militärischen Sperrgebiet erklärt und es war in Japan sowie Südkorea mit weiteren möglichen Raketentests gerechnet worden. Der Zeitpunkt heute könnte damit zusammenhängen, dass die USA einen nordkoreanischen Frachter beobachten, der möglicherweise Waffen transportiert. Nach der UN-Resolution 1874 ist jedes Mitgliedsland aufgefordert, bei Verdacht das entsprechende Schiff zu durchsuchen, wenn es in den eigenen Hoheitsgewässern vor Anker geht. Im staatlichen nordkoreanischen Fernsehen wurde vor einiger Zeit deutlich vor einem solchen Schritt gewarnt. Dennoch scheint die harte Haltung der internationalen Staatengemeinschaft Erfolg zu haben, denn der nordkoreanische Frachter hat mittlerweile gewendet und scheint Kurs auf seinen Heimathafen zu nehmen.
Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen mit den Opfern des Erdbebens in der Abruzzenstadt L'Aquila, beschloss der italienische Ministerpräsident Berlusconi, den G8-Gipfel dorthin zu verlegen. Kommende Woche werden sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten dort treffen. Mit welchen Erwartungen sie nach L'Aquila reist, legte Bundeskanzlerin Merkel heute in einer Regierungserklärung dar. Dietmar Riemer aus Berlin.
Wie immer in Regierungserklärungen vor großen internationalen Treffen von Rang wie dem G8-Gipfel werden alle Weltprobleme kurz aufgerufen und mit Anmerkungen aus deutschem Blickwinkel kommentiert. Was das G8-Treffen selbst betrifft, hält Merkel es wohl eher für ein Auslaufmodell.
Der Gipfel in L'Aquila wird deutlich machen, dass dieses G8-Format nicht mehr ausreicht.
Eine Einschätzung, die beim Koalitionspartner SPD auf große Zustimmung stieß. Hans Eichel im Verlauf seiner Abschiedsrede im Bundestag.
In der Tat, G8 hat für die Zukunft nur noch so weit eine Berechtigung, wie die reichsten Länder dieser Erde, die Industrieländer, dort ihre besondere Verantwortung wahrnehmen.
Die Zukunft der Welt, ergänzte Merkel, hänge ab von den G20-Staaten, also der Zusammenarbeit der wichtigsten Industriestaaten der Erde plus Schwellenländer wie Indien oder Brasilien. Mit Blick auf die weltweite Finanzkrise kündigte Merkel an:
Wir werden darauf beharren, dass wir wirklich eine neue Finanzmarktverfassung für die internationalen Märkte bekommen, damit sich eine solche Krise nie wiederholt. Deshalb also kein Erlahmen der Anstrengungen, keine Rückkehr zum Business as usual.
Der Opposition war das alles viel zu wenig konkret und deshalb stellte Oskar Lafontaine temperamentvoll gleich drei Fragen an die Kanzlerin.
Was konkret soll wann wo geschehen?
FDP-Chef Westerwelle nutzte die Debatte vor allem für heftige Angriffe auf die Große Koalition, die sich von der Energie- bis zur Steuerpolitik auf keine gemeinsame Politik mehr verständigen könne. Westerwelle direkt an die Adresse der Kanzlerin.
Wenn man sich auseinandersetzt über das, was in L'Aquila besprochen wird bei dem G8-Gipfel, dann wäre es natürlich auch notwendig, etwas zu dem zu sagen, was der eigene, was der nationale Beitrag zur Wirtschafts- und Finanzpolitik ist. Dazu ist überhaupt nichts gesagt. Wir meinen ein paar Konjunkturpakete, die Sie verabschiedet haben, die oft genug auch wirklich am Ziel vorbeischießen. Das ist zu wenig und es ist auch zu wenig für eine Regierungserklärung.
Auch der Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion Künast reichte die Erklärung Merkels nicht, denn
Ihre ganze Rede atmet doch, dass Sie gar nicht gemerkt haben, wir haben einen Epochenwechsel in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik, durch die Klimakrise, durch die Hungerkrise.
Nach einer eher routinemäßig vorgetragenen Regierungserklärung der Kanzlerin ein Hauch von Wahlkampf durch die Opposition im Bundestag.
Schwer legen sich die Schatten der Vergangenheit auf die FDP. 4,3 Millionen Euro Strafe muss die Partei zahlen, wegen eines Spendenskandals, der sich unter dem früheren Landeschef in Nordrhein-Westfalen Jürgen Möllemann ereignet hat. Peter Mücke erinnert daran, was vor gut 6 Jahren geschah und wie die Liberalen heute auf die bittere Nachricht reagiert haben.
Am Anfang der FDP-Spendenaffäre stand ein Flugblatt. Der damalige nordrhein-westfälische Landesvorsitzende und Medienstar der Partei Jürgen W. Möllemann hatte es kurz vor der Bundestagswahl 2002 verteilen lassen. Darin Angriffe gegen den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Sharon. Antisemitismus wurde Möllemann deshalb vorgeworfen und Fragen wurden gestellt. Wie hat Möllemann den Flyer in Millionenauflage finanziert? Nach wochenlangem Schweigen lieferte er die Antwort und der damalige Schatzmeister der Partei Rex Roth musste einräumen,
dass es einen Spendenvorgang im Landesverband Nordrhein-Westfalen gibt, der nach meinen bisherigen Erkenntnissen mit wesentlichen Verletzungen des Parteiengesetzes im Zusammenhang steht.
Hinter diesen nüchternen Worten steckt eine filmreife Geschichte. FDP-Landesgeschäftsführer Kuhl gab zu, von Möllemann einen Koffer mit 1 Million Euro in bar bekommen zu haben. Kuhl reiste daraufhin mit Geldkoffer und einigen Helfern durch die Republik und zahlte das Geld in Kleinbeträgen und unter falschem Namen auf ein Sonderkonto ein. Noch einmal Rex Roth.
Auf ein von Jürgen Möllemann eingerichtetes Sonderkonto sind Einzahlungen von zwischen 1.000 und 8.000 Euro im Gesamtwert von ca. 840.000 Euro eingegangen.
Der Rest ging auf ein Konto der Partei. Es war nicht das erste Mal, dass Möllemann und Kuhl solche Geschäfte machten. Seit 1996 sind knapp 2 Millionen Euro illegal zu Wahlkampfzwecken auf Konten der FDP gelandet. Woher das Geld stammt, ist bis heute ungeklärt. Kuhl bekam dafür eine Bewährungsstrafe, Möllemann kam nicht vor Gericht. Als im Juni 2003 die Ermittler zu einer Razzia anrückten, stürzte er bei einem Fallschirmsprung in den Tod. Seiner Partei hinterließ er eine Spendenaffäre. FDP-Chef Westerwelle.
Es handelt sich hierbei nicht um die Affäre der FDP oder von einigen aus der FDP, sondern es handelt sich um eine Affäre eines Mannes.
Dennoch muss die Partei bluten. Rund 4,3 Millionen Euro Strafe soll die FDP zahlen, deutlich mehr als von der Partei erwartet. Der einzige FDP-Spitzenpolitiker, der heute vor die Mikrofone trat, war der schleswig-holsteinische Fraktionschef und Möllermann-Anwalt Kubicki.
Ich halte das im Grunde nach schon für ungerechtfertigt, weil Jürgen Möllermann ja nur Geld eingesetzt hat, was ihm selbst gehört hat. Er hat eine Zahlung an sich selbst vorgenommen. Eine Strafzahl in dieser Höhe für die Partei ist nicht zu rechtfertigen.
Schatzmeister Solms ließ mitteilen, der Bescheid belaste die FDP stärker als veranschlagt. Die Handlungs- und Kampagnenfähigkeit der Partei sei aber nicht gefährdet. Jetzt werde geprüft, ob Rechtsmittel eingelegt werden.
2 Jahre lang war das Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht an der Elbe wegen mehrerer Pannen ausgeschaltet. Vor knapp 2 Wochen ging es wieder ans Netz. Doch jetzt, nach nur wenigen Tagen Betrieb, hat sich das Atomkraftwerk schon wieder selbst abgeschaltet. Und wieder geht es los mit der Ursachenforschung. Jürgen Webermann berichtet.
Kaum wieder in Betrieb, schon wieder ein Problem. Ein Transformator war im Kraftwerk Krümmel ausgefallen. Ein Ventil sei falsch gestellt worden, so die Sprecherin des Energiekonzerns Vattenfall, der den Meiler betreibt. Der Druck auf die Maschine habe sich durch den Fehler erhöht und das Kraftwerk habe sich dadurch automatisch abgeschaltet. Von menschlichem Versagen ist die Rede. Doch ist es wirklich so einfach oder ist das AKW Krümmel vielleicht doch nicht auf dem neuesten Stand, wie Vattenfall zuletzt behauptet hatte? Schleswig-Holsteins Atomaufseherin, Sozialministerin Gitta Trauernicht, hat Experten nach Krümmel geschickt, wieder einmal, und sie bleibt vorerst skeptisch.
Ich bin gespannt auf den ersten Bericht der Fachleute, denn schließlich haben mehrere tausend Fachleute Krümmel 2 Jahre lang überprüft. Ansage war eindeutig, die Mängel sind beseitigt und jetzt treten erneut Mängel auf. Die Frage steht also im Raum, sind Mängel übersehen worden, handelt es sich um völlig neue Mängel oder ist es ein menschliches Versagen, was immer vorkommen kann?
Bis die Frage geklärt ist, wird Krümmel voraussichtlich tagelang nur auf etwa halber Leistung fahren können, sagt der Betreiber Vattenfall. Doch nicht nur die Atomaufseher, auch die Kritiker haben sich auf den Weg nach Krümmel gemacht. Morgen Nachmittag wollen sie gegen den weiteren Kraftwerksbetrieb protestieren. Ganz vorne dabei Matthias Edler, Atomexperte von Greenpeace.
Krümmel ist eine Konstruktion aus den 60er Jahren. Es ist ein Siedewasserreaktor der Baulinie 69, der aufgerüstet wurde bis zum Anschlag.
Tatsächlich ist die Liste der Probleme, die in der Vergangenheit in Krümmel aufgetaucht sind, lang. Die Rede ist von mehr als 300 meldepflichtigen Ereignissen seit der Inbetriebnahme in den 80er Jahren. Matthias Edler.
Krümmel hat jetzt 2 Jahre stillgestanden aufgrund eines Trafobrandes mit Reaktorschnellabschaltung. Das war nicht die erste Panne in Krümmel. Krümmel belegt immer Spitzenpositionen in der Pannenstatistik.
Doch Vattenfall kämpft darum, den Meiler noch möglichst ein paar Jahre am Netz zu halten. Die Laufzeit endet spätestens 2016. Zwar haben die langen Wartungsarbeiten in Krümmel den Konzern nach eigenen Angaben seit 2007 hunderte Millionen Euro gekostet. Doch wenn das Kraftwerk Strom liefert, dann macht es pro Tag mehr als 1 Million Euro Gewinn. Krümmel könnte also äußerst ertragreich sein. Dennoch, die Euphorie der vergangenen Wochen ist bei Vattenfall jetzt wohl erst einmal verflogen. Denn was auch immer die Ursache für den jüngsten Ausfall war, das Atomkraftwerk kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen.
Auf politischer Ebene ist unterdessen die Grundsatzdebatte über die Atomkraft neu entbrannt. Bundesumweltminister Gabriel attackierte den Branchenverband der Atomindustrie, das Deutsche Atomforum, scharf, während Bundeskanzlerin Merkel gestern ihre Glückwünsche zum 50. Geburtstag des Atomforums überbrachte. Heute hat sich die Opposition in die Diskussion eingeschaltet. Aus Berlin Georg Schwarte.
Grünen-Chefin Claudia Roth lädt schon mal zur Großdemo gegen Atomkraft nach Berlin. Am 5. September solle es gegen die, so Roth, Atomzocker gehen. Die Großkonzerne wie den Krümmelbetreiber Vattenfall. Und der grüne Vizefraktionschef Trittin findet den zeitlichen Zusammenfall von der 50. Sitzung des Atomforums, der deutschen Kernenergielobby, mit dem Störfall in Krümmel heute beinahe witzig.
Man muss sich eigentlich häufigere Sitzungen des Atomforums wünschen. Weil immer, wenn das Atomforum tagt und eine Verlängerung von Laufzeiten und einen Wiedereinstieg in die Atomenergie fordern will, muss wegen technischer Probleme ein Atomkraftwerk abgeschaltet werden.
Die Kanzlerin schwieg heute in ihrer Regierungserklärung zu all dem. Gestern noch redete sie vor dem Atomforum, dass, so Merkel, stets einen wichtigen Beitrag für Sicherheit der Kernenergie geleistet habe. Umweltminister Gabriel war daraufhin der Kragen geplatzt. 50 Jahre Atomforum. Das bedeute ein halbes Jahrhundert Lug und Trug, so der Minister. Mit dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks in Deutschland werde auch das deutsche Atomforum landen, wo es hingehöre, auf den Misthaufen der Geschichte. Rainer Barke, Chef der Deutschen Umwelthilfe, ist, was das Abschalten des letzten Atomkraftwerks angeht, nicht so optimistisch.
Es ist ja jetzt in den 4 Jahren der Großen Koalition kein einziger Reaktor vom Netz gegangen. Das führt natürlich jetzt zu einem gewissen Stau, weil das bedeuten würde, dass in der nächsten Legislaturperiode dann 7 anstehen würden.
Würden. Der Konjunktiv ist angebracht, denn im Regierungsprogramm der Union ist zu lesen, was Generalsekretär Pofalla einst so zusammenfasste.
Kernkraft ist für die CDU Ökoenergie.
Kernkraft, sagt die Union, sei vorerst unverzichtbarer Teil für einen ausgewogenen Energiemix. Die Union ist für Laufzeitenverlängerung, will damit den Ausstieg vom Atomausstieg. FDP-Chef Westerwelle wollte das heute vergeblich von der Kanzlerin hören.
Sie müssen in Ihrer Regierung Klarheit schaffen. Was sagen Sie denn zur nuklearen Energiegewinnung? Alle anderen Staaten bei G8 setzen im Interesse des Klimaschutzes auch auf die sichere Kerntechnik. Was sagen Sie dazu?
Die Kanzlerin sagte weiter nichts, dafür aber der Klimaforscher und Berater der Bundesregierung, Hans-Joachim Schellenhuber.
Man könnte in Deutschland sehr wohl über Laufzeitverlängerungen nachdenken, vielleicht 10 Jahre, wenn die Gewinne daraus dann zum großen Teil in der Forschung erneuerbare Energienquellen eingesetzt werden.
Die Parteien jedenfalls bereiten sich spätestens seit heute auch auf einen Wahlkampf rund ums Thema Kernenergie vor.
Überglücklich schlossen Vater und Geschwister heute in Paris die 14-jährige Bahia in die Arme. Das 14-jährige Mädchen hatte als einzige den Flugzeugabsturz vor den Komoren überlebt. Ihre Mutter starb bei dem Unglück wie die anderen 151 Insassen. Den Airbus-Absturz vor der brasilianischen Küste am 1. Juni hatte keiner der 228 Menschen an Bord überlebt. Die Suche nach der Unglücksursache ist nach einem Monat noch immer nicht abgeschlossen. Aber die Ermittler haben heute einen ersten Bericht vorgelegt. Aus Paris, Gertrud Sterzl.
Vieles ist nach wie vor nicht geklärt und die Suche nach der Unglücksursache ist sehr schwierig, so Alain Bouillard. Er leitet die technischen Untersuchungen der französischen Flugunfallbehörde BEA. So viel aber weiß Bouillard einen Monat nach der Katastrophe im Atlantik mit Sicherheit.
L'avion n'a pas été détruit en vol.
Die Maschine ist nicht während des Flugs auseinandergebrochen. Der Airbus 330, so Bouillard weiter, scheine im Flug mit einer starken vertikalen Beschleunigung mit der Unterseite zuerst auf der Meeresoberfläche aufgeprallt zu sein. Ob dies auf eine versuchte Notwasserung hindeuten könnte, ist aber nicht klar. Die Ermittler der BEA berichten, dass unter den mehr als 600 geborgenen Überresten keine einzige aufgeblasene Schwimmweste gefunden wurde. Dies hätte bei einer vom Piloten angekündigten Notwasserung aber der Fall sein müssen. 228 Menschen kamen beim Absturz der Air France-Maschine von Rio de Janeiro nach Paris ums Leben, unter ihnen auch 28 Deutsche. Nur 51 Tote konnten geborgen werden. Brasilien und Frankreich haben die Suchflüge mittlerweile eingestellt. Kurz nach dem Unglück war festgestellt worden, dass die Geschwindigkeitsmesser der Maschine, die sogenannten Pitot-Sonden, nicht richtig funktioniert hatten. Die Untersuchungen der BEA haben bislang aber keinen Zusammenhang zwischen den Sonden und dem Absturz ergeben, erklärte Alain Bouillard. Air France hat die Pitot-Sonden mittlerweile an allen Maschinen ausgetauscht. Klarheit über die Unglücksursache erhoffen sich die französischen Ermittler von der Auswertung der Blackboxes. Doch dieser Flugdatenschreiber und ein Gerät zur Aufzeichnung der Geräusche im Cockpit konnten bislang noch nicht gefunden werden. Doch es wird weiter nach ihnen gesucht. Die Suche nach den Flugschreibern wird bis zum 10. Juli fortgesetzt. In der Regel senden die Flugschreiber 30 Tage lang Signale. Wir verlängern nun um 10 Tage und versuchen, sie zu finden. Erklärt Alain Bouillard. Sollten die Flugschreiber, die wahrscheinlich in 1.000 bis 4.600 Metern Tiefe liegen, dann immer noch nicht gefunden sein, werde danach der hügelige Meeresboden systematisch mit Tauchfahrzeugen und Schleppsonaren abgesucht.
Soweit das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndrinfo.de oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommerabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.